Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Ja, cool. Also, oh, wilde Mischung. Wir denn hier?
Carola, du machst immer den Anfang.
Ich mache immer den Anfang. Wir sind im Büchereck. Büchereck Niendorf. Und hier sitzen Nina. Nein.
Kannst auch Gott. Nina zu mir sagen.
Ich kann auch Nina zu dir sagen. Ja. Nein, wie komme ich denn jetzt auf Nina? Weiß ich gar nicht. Hier sitzt ja Nina.
Das bin ich.
Und
hallo.
Nico.
Hallo.
Und ich, Carola, im Büchereck. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir eine ziemlich bunte Mischung heute hier haben.
Ja.
Genau. Ja.
Ja,
wir haben ein Krimi dabei,
ja,
wir haben
sehr
Kurzgeschichten dabei, wir haben Geschichtliches dabei und wir gehen ans Meer und aufs Hochhaus.
Also ihr dürft gespannt sein.
Ja.
Wir haben ja unsere neuen Lieblingsbücher mit dabei. Das, was uns so in letzter Zeit begeistert hat.
Genau.
Uns den Schlaf geraubt hat, weil es so spannend war, dass wir es nicht aus der Hand legen konnten.
Ja, ganz genau. Wer will anfangen?
Ich.
Gut.
Ich.
Dann fangen wir an.
Mit welchem fange ich denn an? Ich glaube, ich fange mit dem Thriller an. Mit dem Krimi-Thriller.
Ja.
Ist ja sehr ungewöhnlich, weil ich lese fast nie Krimis oder Thriller.
Das stimmt.
Wirklich nur sehr selten und sehr ausgewählt. Aber als ich gesehen habe, dass Zoran Drevenka ein neues Buch hat, da wusste ich, das muss ich lesen. Ich habe nämlich von diesem Autor schon ganz viel gelesen. Und zwar hauptsächlich eigentlich Jugendbücher. Mhm. Der hat geschrieben, Kai geht in den Krieg. In den Krieg, genau, Janina. In den Krieg und kommt mit Opa wieder zurück. Ein sehr, sehr schönes Jugendbuch. Dann hat er geschrieben, Wir die süßen Schlampen. Das war ein Jugendthriller. Super cool, hat mir richtig gut gefallen. Und er hat ein Buch geschrieben, was ich in meiner Jugend absolut vergöttert habe. Und das ist Der letzte Engel. Das ist das Einzige, was es leider nicht mehr gibt, aber das hat immer noch einen Ehrenplatz in meinem Regal. Und als ich gesehen habe, dass der jetzt einen Thriller für Erwachsene geschrieben hat, da wusste ich, den muss ich lesen.
Musste lesen.
Genau.
Alles klar.
Also er heißt Asa und er ist erschienen bei Suhrkamp. Und es ist so ein richtiger 700 Seiten Brecher, aber man fliegt dadurch wirklich wie nix. Es ist nämlich wieder der Zoran Drevenka, der kann einfach wahnsinnig gut, super spannend schreiben. Der hat meistens sehr viele verschiedene Charaktere, sehr viele verschiedene Zeitebenen und die setzt er aber so gut zusammen nach und nach, dass das richtig Spaß macht. Ich will, eigentlich ist das Problem, ich will zum Plot gar nicht zu viel verraten. Weil man
darfst
sich den,
du auch nicht, ist nee, doch ein Krimi.
Weil man sich den ja so nach und nach zusammensucht und das ist auch Teil des Spaßes an diesem Buch. Aber vielleicht so grob, worum es geht. Die Geschichte beginnt mit Asa. Asa ist so um die 40 Jahre alt zu Beginn des Buches und sie ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo sie 6 Jahre inhaftiert war. Wir bekommen am Anfang noch nicht so ganz verraten, warum. Das kommt alles später erst. Aber sie steigt in dieser ersten Szene zu ihrem Paten in eine Skigondel. Die beiden unterhalten sich. Sie steigt am Gipfel des Berges aus. Er fährt wieder runter und sie erschießt ihn mit einem Gewehr.
Cool.
Das ist direkt die erste Szene. Oh. Es geht also direkt los.
Nicht lange fackeln.
Genau. Und wir können aus dem Dialog schon so ein bisschen erahnen, dass es sehr viel Geschichte nicht nur zwischen den beiden gibt, sondern dass Asas Familie eine ganz, ganz große Rolle spielen wird in diesem Buch. Und dieser Mord an ihrem Paten, wissen wir schon ab dem ersten Kapitel, das ist nur der Beginn ihres Rachefeldzugs.
Mhm.
Sie hat nämlich eine Rechnung offen mit ihrer Familie, die sie begleichen muss. Und viel mehr will ich eigentlich schon nicht verraten über den Plot, weil das so gut gemacht ist. Wir reisen wirklich nicht nur in Asas Vergangenheit, sondern in die Vergangenheit ihrer gesamten Familie. Mhm. Also die Familie Kolbert wohnt in einem sehr abgelegenen Dorf in Deutschland, irgendwo mitten im Wald. Und die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, fast schon das Oberhaupt dieses Dorfes. Gemeinschaft ist da wahnsinnig wichtig und Traditionen sind da auch sehr wichtig. Und um diese Traditionen geht es auch so ein bisschen. Und wir reisen wirklich, ich glaube, es sind insgesamt 3 Generationen dieser Familie Kolbert, die wir kennenlernen. Und das ist so gut gemacht und so spannend und charakterlich so toll ausgearbeitet, obwohl es ja wirklich viele Figuren dann letzten Endes sind, dass das einfach richtig Spaß macht. Der hat eine tolle Sprache, der hat auch einen ganz eigenen Stil zu erzählen und ich finde das wirklich absolut großartig. Also selbst wenn man kein Thriller-Leser ist, wenn man so charaktergetriebene Geschichten und so fast schon psychologische Studien von Menschen mag, dann ist ASA auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Tipp von mir. Fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ja, wusste ich eigentlich schon vorher, ja, als ich den Namen gesehen habe, war ich mir schon sicher, das wird wieder super, weil das ist bei all seinen Romanen so, dass er wirklich einen tollen Blick hat für seine Figuren und die super toll ausgearbeitet sind. Ja, und sprachlich auch einfach toll. Ja.
Schön.
Ist ein richtiger Banger, wie die Jugend heutzutage sagen würde. Also mein erster Tipp für euch, ASA von Zoran Drevenka. Das Einzige, was man vielleicht dazu sagen sollte, es wird teilweise ein bisschen düster und auch ein bisschen blutig. Also wer sehr zart beseitet ist und sowas nicht gut abkann, für den ist es vielleicht nichts, aber ansonsten auf jeden Fall lesen.
Na, das so. Müsst ihr jetzt einfach alle lesen.
Genau, sag ich so. Du hast auch was ganz Besonderes dabei,
ja,
ne?
Ja, ich habe auch was Besonderes dabei, was mir von der Sprache her absolut großartig gefallen hat. Ganz besonders ist es auch, das ist das neue Buch, oder das ist überhaupt ein Debütroman von Henrik Santo, Treppe aus Papier heißt es. Es ist im Blessing Verlag erschienen und warum es so besonders ist, kann man vielleicht gleich vorweg verraten, weil Henrik Santo kommt aus dem Poetry Slam und der kann mit Sprache unglaublich gut umgehen. Und das Buch hat mich vom Cover her schon mal sehr fasziniert.
Ja, es hat ein sehr
das kann ich
Cover.
Jetzt hier nicht zeigen, aber wenn ihr auf unseren Instagram-Account geht, da werden alle Bücher dann zu sehen sein. Und wenn ihr es euch irgendwo anders anschaut, auf jeden Fall, ist natürlich immer Geschmackssache, aber mich hat es sofort angesprochen und ich habe gedacht, nee, das muss ich lesen. Und als ich dann gemerkt habe, was er für einen Erzählstil hat, da war ich sowieso schon Feuer und Flamme. Denn es geht um die Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner und es erzählt das Haus. Das hört sich jetzt erstmal schon mal ein bisschen komisch an, aber es ist echt grandios gemacht, kann man gar nicht anders sagen. Henrik Santo lässt das Haus, das über 100 Jahre alt ist, von der Gegenwart bis zurück in die Nazizeit, die Geschichte der Menschen, die in ihm gewohnt haben und in ihm wohnen, könnte man sagen, erzählt dieses Haus. Und wir begegnen gleich am Anfang Nele. Sie wohnt in der Gegenwart in diesem Haus. Sie ist ungefähr 15 Jahre alt und sie schlägt sich gerade mit einer Geschichtsklausur rum. Und in dieser Geschichtsklausur ist das Thema die NS-Zeit. Es wird im Unterricht scheinbar nur so rahmenmäßig abgesteckt, aber sie möchte vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber wissen und da kommt ihr, oder läuft ihr eigentlich jemand über den Weg, Irma, die schon um die 90 ist, die in diesem Haus geboren wurde, die meiste Zeit auch in diesem Haus bis auf ein paar Jahre gelebt hat und Irma kann ihr ganz viel erzählen. Diese beiden begegnen sich, diese das junge Mädchen Nele und Irma, durch Zufall, muss man dazu sagen. Und Irma erzählt ihr dann so ein bisschen darüber, sodass für Nele etwas mehr klar wird eigentlich. Und dann sagt Irma in dem Gespräch oder in den Gesprächen mit einen Satz so, es war in jeder Familie irgendwas, obwohl alle immer sagen, nein, bei uns war keiner bei den Nazis und alle haben irgendwie allen geholfen, aber nein, das gibt es eigentlich nicht, dass niemand was gewusst hat und auch, dass es in den Familien plötzlich keinen gab, der bei den Nazis war. Und das macht Nele so ein bisschen hellhörig und sie fragt ihre Eltern, denn ihr Großvater, um den Großvater wird so ein bisschen so ein Geheimnis gemacht, der war während der NS-Zeit Polizist und das ist ja eigentlich auch schon mal sehr ungewöhnlich, wenn man dann nicht irgendwie auch mit den Nazis in Verbindung stand. Und in Neles Familie ist es aber so, dass eigentlich keiner mit ihr darüber sprechen möchte. Also die Eltern wiegeln das alles ab und nein, da wollen wir nicht drüber reden und muss das denn jetzt sein und keine Zeit und ach, da kommen alle möglichen Ausreden, warum man dem aus diesem Thema aus dem Weg geht. Aber Nele ist hartnäckig. Nele bereitet sich richtig drauf vor, die recherchiert und macht und tut. Und bringt ihre Eltern dazu, wirklich dann auch mit ihr ins Gespräch zu gehen. Was das Spannende daran ist, wie dieses Haus, wie diese Perspektive eigentlich diese Erzählperspektive es schafft, dass man das Gefühl hat, alles schwebt gleichzeitig ineinander. Alle Figuren, die einmal da drin gelebt haben, schweben da quasi neben Nele her und neben Irma her. Denn auch für Irma ist etwas ganz, ja, wie soll ich sagen, wecken diese Gespräche mit Nele nochmal Erinnerungen an diese Zeit. Irma ist 1933 in diesem Haus geboren. Das erste Kind, das in diesem Haus geboren wurde, war Ruth. Das war so ein bisschen auch Irmas Freundin. Ruths Eltern hat dieses Haus gehört, aber sie waren Juden. Und ihnen hat das Haus nur so lange gehört, bis die Gestapo vor der Tür stand. Und Irma trägt eigentlich ganz viele Jahre bis in die Gegenwart hinein an einem schlimmen Geheimnis, kann man gar nicht anders sagen. Das werde ich euch nicht verraten, denn ihr müsst dieses Buch unbedingt lesen, weil es unglaublich faszinierend ist, wie Henrik Santow diese Geschichte von diesem Buch erzählt. Und so wie wir so diese einzelnen Zeitebenen wahrnehmen, so großartig hat er das ineinander verwebt, dass ich wirklich nicht aufhören konnte, bis ich den letzten Satz gelesen habe. Und es geht mir selten so, dass ich dann eigentlich nochmal von vorne anfangen möchte. Aber das ging mir bei diesem Buch, das ging mir sofort so. Ich habe es zugeschlagen und habe gedacht, ja, das ist, auch wenn es ungewöhnlich erzählt ist, eine ganz tolle Art, diese Zeitgeschichte nochmal lebendig werden zu lassen. Und das ist vielleicht das richtige Wort dafür. Er schafft es wirklich, seine Figuren zum Leben zu erwecken und uns mit uns eine Zeitreise zu machen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Es geht natürlich noch um etwas anderes, aber das verrate ich euch auch nicht.
Müsst ihr dann alle also, selber lesen.
Genau, das müsst ihr unbedingt lesen. Treppe aus Papier von Henrik Santow. Das ist wahnsinnig toll gemacht, mal eine ganz andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Mich hat es total begeistert. So, Nico, ja. So, jetzt du.
Was hast du? Du hast drei Übergang Bücher hin. Dabei, ja, aber eigentlich doppelt. Sind es nur zwei.
Ich fange aber mit dem ersten an. Ich glaube, okay, das ist Der Junge aus dem Meer von Garrett Carr. Mhm. Ist nicht ganz so historisch wie das von Carola. Also, es beginnt 1973. Und Carolas war ja aus der Perspektive eines Hauses erzählt. Mhm. Bei mir ist es teilweise so ein bisschen aus der Perspektive eines Ortes erzählt. Also manchmal ist es am Anfang des Ortes, dass ein, ja, wird nicht genau gesagt, wer das ist, aber irgendwie eine Person aus dem Ort erzählt, wie das Ort diese Familie wahrgenommen hat. Oder
verstehe.
Ah, und okay. Ich erzähle nochmal, die Übersetzerin ist Katrin Rasum und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Mhm. Genau, wie gesagt, Irland, Zettel so. genau, die Westküste in Irland, 1973 beginnt.
Oh, Entschuldigung, Verzeihung.
Und genau, Der Junge aus dem Meer. Und damit beginnt es eben auch, denn es, ein Bewohner dieses Ortes findet an der Küste einen Jungen, der ist in einem Fass, irgendwie treibt da und den bringt er mit ins Ort. Und das hat gleich so eine Art. Ja, so eine richtig mystische Erscheinung. Also das Dorf hat halt so eine Art, sieht das so ein bisschen so, als ob das so was ganz Besonderes wäre. Also es ist nicht einfach ein Kind gefunden, sondern das ist aus vom Meer gekommen. Also sowas ist jemand ganz Besonderes, irgendwie das ist ein Zeichen. Und weil dieses Dorf ist eben sehr mit der Fischerei und mit dem Meer verbunden. Und dadurch hat dieser Junge eben gleich von Anfang an eben von dem Dorf eben diese besondere, nicht Auszeichnung, aber Ansicht eben. Mhm. Und dann beschließt auch gleich, ich glaube einen Tag später, der Fischer Ambrose, heißt der, diesen Jungen zu adoptieren. Und das ist so, geht dann ganz einfach. Also scheinbar gab es da nicht so die strengen Regeln. Also,
keine bürokratischen Hürden.
Seine Frau ist auch so ein bisschen, wird so ein bisschen überrumpelt von ihm, aber er beschließt...
Hier ein Kind.
Genau, also sie haben auch schon selber ein Kind, das ich glaube 2 oder 3 Jahre zu dem Zeitpunkt. Das benutzt er auch so ein bisschen als... Grund dafür, sie haben ja noch die ganzen Sachen von dem und dann können sie das einfach auch noch machen. Also sie können das ja auch schon so ein bisschen gelernt und dann werden sie auch, dann wird er eben adoptiert. Und dann beginnt eben diese Geschichte. Das geht ungefähr 20 Jahre und es geht eben um diesen Ort, um die Person, um diese Familie auch. Und auch besonders um diese beiden Brüder. Also der Junge aus dem Dorf, der wird dann Dylan genannt, also D-E-L-A-N. Mhm. Und er ist so ein bisschen dann ja eine Konkurrenz mit seinem Bruder. Also der findet das anfangs nicht so richtig gut, ist auch ein bisschen neidisch, eben weil das eben diese besondere Person ist, die vom ganzen Ort eben so angesehen wird. Und er ist im Grunde nur normal. So. Mhm. Und da entsteht eben so eine ganze Spannung. Er will auch am Anfang nicht so wirklich zugeben, dass es sein Bruder ist. Also wenn das irgendwie angesprochen wird, nee, das ist gar nicht mein Bruder. Und das zieht sich auch in diesen ganzen 20 Jahren immer sehr hin, immer sehr unterschiedlich und mal schwieriger, mal einfacher. Und ja, dieser Dylan, der Junge aus dem Meer, kommt er damit auch, ist halt schwierig auch für ihn halt so angesehen zu werden. Und irgendwann kommen dann Personen aus dem Ort auf ihn zu und wollen sich so ein bisschen von ihm segnen lassen. Also er soll dann so eine Hand auflegen so ungefähr und dann erzählen sie ihm einfach irgendwas und er sagt dann einfach nur irgendwie, ja, ich hoffe, es geht dir besser oder es wird schon. Mhm. Er weiß auch nicht so genau, wie er damit umgehen soll. Aber kommen immer mehr da auf ihn zu und dann auch, wenn die anderen das merken, dass die anderen das machen, dann wird diese Hürde eben auf ihn zuzukommen immer geringer und dann kommen immer mehr auf ihn zu. Und irgendwann steigt ihm dann das so ein bisschen über den Kopf. Also Anfang war er eigentlich nur so zum Zuhören und okay, mach ich halt. Und er wird dann aber hat dann ein bisschen das Gefühl, dass er so in diese Rolle reinschlüpft, wo er dann so eine Art Heiliger wird, also ungefähr, dass er so auch sich so
ein Prophet des Dorfes.
Sich dann aufführt. Und das finden die Bewohner dann auch nicht mehr so doll. Also vorher war das okay, wenn er das so irgendwie annimmt, so aber nicht jetzt. Mhm. Sich das selber so hoch...
Nicht abheben, nicht genau. Übertreiben, bitte.
Und damit wird das dann auch so ein bisschen schnell dann wieder, hört das damit dann auf, also war so eine kurze Zeit, wo das passiert ist. Aber es geht eben nicht nur um diese beiden Brüder, sondern es geht auch um den Vater, der eben Fischer in diesem Ort ist und wird eben auch erzählt, wie er dann sein erstes Boot sich leisten kann oder das er auch nach und nach abbezahlt. Das ist auch noch so ein altes Fischerboot, also so aus Holz. Und dann wird eben beschrieben, wie es auch schwierig ist, dann auf See zu fahren und dann zu fischen und damit eben Geld für die Familie
zu verdienen. Mhm.
Und das wird eben über diese 20 Jahre lang immer schwieriger. Also weil dann eben neue Technik dazu kommt und dann auch mit den europäischen Fischern, das gibt es dann eben auch noch andere Regeln und dann kommen noch welche von anderen Ländern dahin, die dann auch fischen. Und anfangs tut er sich dann mit einem Freund zusammen, der auch ein Fischerboot hat und dann fischen sie halt so zusammen irgendwie und dann können sie eben noch mehr Fische bekommen. Das geht eine Zeit lang gut, aber das irgendwann ist die Technik halt auch so fortgeschritten, dass es dann wirklich diese Hightech-Boote gibt, wo dann mehr wirklich Techniker an Bord sind als Fischer so ungefähr, die sich dann damit auskennen und dann kann ein Boot mit einer Tour irgendwie mehr Fische an Land bringen, wie er irgendwie in einem Jahr hinkriegt. Mhm. Das merkt man eben auch, wie das immer schwieriger wird für ihn wird. Und er muss sich dann eben auch irgendwas einfallen lassen, um was er sich da einfallen lässt, erzähle ich natürlich nicht. Und dann gibt es beispielsweise auch noch seine Frau. Da gibt es dann eben auch so ein bisschen Spannung zwischen ihr und ihrer Schwester. Denn sie haben eben einen Vater, der pflegebedürftig ist. Und ihre Schwester kümmert sich eben um den. Also die wohnt dann auch, sie wohnt dann mit dem Vater zusammen. Und dadurch entsteht so ein bisschen diese Spannung, weil die Schwester wird dann, das wird so eine Art Lebensaufgabe für den Vater eben zuständig zu sein, ihn zu pflegen. Und sie macht im Grunde auch gar nichts anderes mehr. Und dann ist eben diese Spannung, weil die Schwester dann da nicht so richtig mithilft und da kommt es eben auch immer zu schwierigen Situationen. Und ja, also mir hat es wirklich sehr geholfen, weil eben auch durch diese 20 Jahre wird eben einmal natürlich, wie die beiden Brüder dann immer älter werden und was sie dann eben unterschiedliche Sachen erleben und wie sie dann selber ihren Weg finden, also der Brandon, genau, das ist der
leibliche
Sohn, genau. Mhm. Der wird dann auch, ein bisschen kann ich glaube ich verraten. Der will dann auch irgendwann Fischer werden. Und der Vater ist immer manchmal, also er will eigentlich immer nur Gutes, also aber manchmal sagt er mal was oder tut irgendwas, was dann auf die Söhne dann ein bisschen anders wirkt, als er das vorhat. Mhm. Und in dem Fall, sein Sohn will eben auch Fischer werden, nicht nur, nicht um, nicht wirklich um Fischer zu werden, also das klingt jetzt blöd, aber mehr so um bei dem Vater zu sein, weil der eben Fischer ist und er will auf seinem Boot dann mit ihm zusammen, um diese Verbindung eben von ihm und seinem Vater dann so zu stärken. Und er, sein Vater erkennt das erst anfangs gar nicht so richtig. Er denkt einfach, okay, er will Fischer werden und dann versteht das eben so ein bisschen anders als der Sohn. Also das ist auch eben sehr spannend. Und am Ende kommt auch noch ganz viel dieser Kampf zwischen den Brüdern wird dann auch nochmal ein bisschen extremer. Und es kommt dann irgendwann zum großen Finale. Und das erwarte ich natürlich nicht genau, wie das denn ausgeht und so, aber...
Aber viel Familie und viel dieser Dorfgemeinschaft und zwischenmenschlich.
Genau, also wirklich diese ganze Verbindung und wirklich sehr schön geschrieben. Also wirklich, dann merkt man auch diese ganzen 20 Jahre, was da alles eben wirklich passiert in diesem Ort. Also wirklich sehr, sehr schön geschrieben.
Okay.
Gut. Das Meer.
Und jetzt du. Jetzt gehen wir nach Japan. Und zwar habe ich als zweiten Tipp dabei den neuen Roman von Mieko Kawakami. Das Gelbe Haus heißt er, ist bei Dumont erschienen und wurde von, ich meine, Katja Busson, glaube ich. My Girl, die habe ich schon mehrmals gelesen. Genau, von Katja Busson aus dem Japanischen übersetzt. Und ich habe auch von Mieko Kawakami schon die Bücher davor gelesen. Mhm. Besonders gut gefallen von ihr hat mir Brüste und Eier. Ja. Das war richtig, richtig gut. Und dann gab es noch Heaven, das fand ich auch super. Und All die Liebenden der Nacht, was auch sehr schön war. Und als ich gesehen habe, dass die ein neues hat, war ich auch da so, na klar, lesen wir natürlich. Und es ist ein richtiger Schmöker, finde ich. Man kann da so wunderbar drin verschwinden. Wie beschreibe ich das Ganze? Also es ist so eine Mischung, so ein bisschen fast. Es ist eigentlich ein Roman, aber der Aufhänger ist fast schon wie ein Kriminalfall eigentlich gestaltet, kann man sagen. Es geht nämlich um Hana. Hana wohnt in Tokio und Hana ist, sage ich mal, zu Beginn des Romans so um die 40 Jahre alt ungefähr. Und sie stolpert durch Zufall in der Zeitung über einen Artikel, in dem es um eine Frau geht, Kimiko, die ist so um die 60. Und die wurde jetzt gerade verhaftet und verurteilt, weil sie angeblich in ihrer Wohnung eine andere Frau festgehalten und misshandelt haben soll. Und bei Hana gehen direkt die Alarmglocken an, denn sie kennt Kimiko. Sie hat nämlich vor 20 Jahren, also als sie selber so um die 20 war, hat sie mit der zusammen in einer WG gewohnt. Und es ist in dieser WG auch etwas passiert. Es ist jemand gestorben, das wissen wir schon. Und Hana hat so ein bisschen Panik, dass jetzt, wo Kimiko verurteilt wurde, diese ganze Sache von damals wieder ans Tageslicht geholt wird.
Aha.
Genau, das ist so ein bisschen der Aufhänger. Und dann reisen wir eigentlich mit Hana zusammen in ihre Vergangenheit und eben in diese Zeit, wo sie mit Kimiko in einer WG gewohnt hat. Es haben dann noch, ich will nicht zu viel verraten, aber es haben noch zwei andere Frauen mit in dieser WG gewohnt, in dem gelben Haus. Deshalb heißt das Buch auch so. Und was denen alles so passiert, so ungefähr in den 80er, 90ern in Japan, darum geht es eigentlich in diesem Buch. Also die beiden lernen sich kennen, weil Hana bei ihrer Mama zu Hause ist und die beiden leben in sehr ärmlichen Verhältnissen. Also die Mama arbeitet als Hostess in einer der Bars und bringt eigentlich immer so gerade genug Geld mit nach Hause, dass es so für die Miete und Instant-Nudeln reicht. Und sie kümmert sich auch nicht so wirklich um Hana und ist auch häufiger mal einfach verschwunden und lässt Hana alleine zu Hause. Und eines Tages wacht Hana auf und neben ihr liegt Kimiko. Kimiko ist nämlich befreundet mit Hanas Mutter und die Mutter ist mal wieder abgezogen und hat zu Kimiko gesagt, du brauchst eine Bleibe, kannst bei meiner Tochter, die ist eh zu Hause, kannst du da ein paar Tage übernachten, wunderbar. So, sie wacht also neben dieser wildfremden Frau auf, die sie eigentlich überhaupt nicht kennt und die kümmert sich um sie. Und Hana, das ist ein Erlebnis für Hana, was ganz wichtig ist, weil sie das eben überhaupt nicht kennt. Und es ist eigentlich somit die schönste Zeit, die sie bisher in ihrem Leben so hatte. Kimiko verschwindet dann irgendwann. Hana geht noch ein paar Jahre zur Schule, bricht dann irgendwann die Schule ab und trifft dann durch Zufall wieder auf Kimiko. Und sie hat sofort wieder dieses Erlebnis quasi vor Augen und die beiden beschließen, gemeinsam eine Bar aufzumachen. Weil Hana möchte unbedingt von zu Hause weg. Und Kimiko sagt, lass uns doch, ich kenne da jemanden, da ist gerade eine Bar frei geworden, lass uns das doch einfach zusammen machen. Und Hana sagt spontan zu und so hat diese WG quasi ihren Anfang. Und dann erfahren wir, was mit den beiden passiert, wie die anderen zwei Frauen ins Boot dazukommen. Und es ist so ein bisschen eine Milieustudie. Also es geht wirklich um Frauen in Tokio, die in diesen Bars arbeiten, um dieses ganze Nachtleben. Es geht auch ganz viel um Ausbeutung und darum, wie man sehr schnell auf sehr schiefe Bahnen abrutscht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dass man wissen will, wie es dazu gekommen ist, dass jemand gestorben ist. Mhm. Ne? Und warum das nie aufgearbeitet wurde und warum die sich seit Jahren nicht gesehen haben, die aus der WG. Das ist so ein bisschen diese Mischung aus Milieustudie und fast schon Krimi, kann man eigentlich sagen. Und ich habe das wirklich sehr gerne gelesen, weil Mieko Kawakami hat eine ganz tolle, ruhige Art, es zu erzählen, ist aber trotzdem sehr, sehr packend geschrieben, weil man eben die ganze Zeit wissen will, was ist denn jetzt mit diesen Frauen passiert und wie kommt es denn dazu? Und zwischendurch möchte man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil man manchmal schon merkt, in welche Richtung das geht. Und man sich denkt, Mädel, was machst du denn da? Aber ja, so ist das, wenn man jung ist. Dann ist die Welt groß und weit und man kann irgendwie alles schaffen, wenn man nur irgendwie das macht, was gemacht werden muss.
Tja. Ja.
Und darum geht es so ein bisschen. Also Mieko Kawakami schreibt immer sehr gesellschaftskritisch, sehr feministisch auch. Und ja, deshalb hat mir das Gelbe Haus auch wieder sehr gut gefallen.
Schön.
Ja.
Klingt auf jeden Fall cool. Ne? Und ich habe auch mein zweites Buch ist auch ein Buch von einer Autorin, von der ich schon das erste Buch gelesen habe. Und da habe ich auch schon sehr drauf gelauert, dass diese Autorin ein neues Buch rausbringt. Und tatsächlich, da ist es. Mariette Navarro, von der habe ich schon gelesen, Über die See. Und das habe ich bestimmt auch schon mal was von erzählt, glaube ich, ebenfalls. Das war schon so ein besonderes Leseerlebnis. Da geht es um eine ganz junge Frau,
ein Containerschiff,
eine Kapitänin eines Containerschiffs, Gott. Die mit diesen Männern aufs Meer rausfährt, mit diesem Containerschiff, und dann sagen die, sie möchten anhalten, mitten auf dem Meer, auf dem Ozean, auf dem Atlantik, auf diesem riesengroßen, und sie möchten alle einfach baden gehen. Aber das müsst ihr euch mal angucken, das ist echt eine total coole Geschichte. Und da geht es auch um ganz viele andere Sachen noch. Und jetzt hat sie ein neues Buch, und das musste ich natürlich auch, mir geht es da so wie Janina, kommt ein neues Buch von einer Autorin, von der man begeistert ist, muss man natürlich wieder zuschlagen. Und das neue Buch von ihr heißt Am Grund des Himmels. Also wir gehen nicht aufs Meer, wir gehen in den ganz hoch oben. Und es ist auch wieder von Sophie Bese aus dem Französischen übersetzt. Und es ist auch wieder im Antje Kunstmann Verlag erschienen, einem ganz kleinen Verlag. Und dieses Buch ist verflixt nochmal wieder so dünn. Also es ist nicht zum Aushalten. Es hat nur 154 Seiten. Auf der 155. ist die Danksagung, die ist auch wichtig. Auf jeden Fall hat es mich auch gleich wieder total begeistert, weil ich mag ihre klare, ihre ganz präzise Sprache bei all dem, was sie dann da in diese Geschichte reinpackt. Es geht um Claire. Claire ist eine junge Frau, die auf dem Land groß geworden ist und die es geschafft hat. Sie sitzt in einem großen Konzern, in einem Bürogebäude, und ja, für sie ist das, ich habe es geschafft. Aber dann passiert etwas. Es kommt ein neuer Direktor, es werden neue Regeln ausgepackt, neue Vorstellungen geäußert, und sie sitzt in einer Besprechung und kann dem eigentlich gar nicht mehr zuhören, denn es ist genug. Es ist genug. Sie hat keine Lust mehr, sich zu verbiegen, sich allem unterzuordnen, sich alles gefallen zu lassen. Anzügliche Bemerkungen, die Hand auf dem Po, egal was. Sie hat immer alles gegeben, sie war immer akkurat, sie hat immer mehr als nur gearbeitet. Sie hat wirklich bis zum Äußersten ist sie eigentlich gegangen, um diese Stellung, die sie da hat, diese Position zu bekommen, zu halten, zu verteidigen, was auch immer. Aber jetzt ist es genug. Es gibt dann manchmal so Punkte, wo man dann sagt, nee, bis hierher und nicht weiter. Sie steht auf und geht durch eine Luke aufs Dach, am Grund des Himmels. Und dann steht sie da oben und es zieht ein Unwetter auf, und man könnte fast sagen, dass das so ein bisschen wie so eine Metapher ist, habe ich mir dann so im Nachhinein, als ich jetzt noch mal so ein bisschen über die Geschichte nachgedacht habe, weil auch in ihr brodelt es, in ihr stürmt es. Sie ist da oben auf dem Dach, ein Sturm bricht über diese Stadt herein, die Luke wird zugeschlagen und sie dreht da oben ihre Runden. Sie kommt wieder richtig in Bewegung und nicht nur körperlich, dass sie da oben auf dem Dach ihre Runden dreht, sondern auch in ihrem Kopf rumort es sehr und in ihrem Inneren brodelt es. Sie denkt darüber nach, aus welchen Verhältnissen sie stammt, was sie alles geschafft hat, wie sich ihr Leben entwickelt hat. Ja, wie sie eigentlich gegen ihre Werte und ihre Vorstellungen, die sie hat, gegangen ist, um diese Arbeit zu bekommen, um diese Position zu bekommen, um da irgendwie angesehen zu werden. Es ist unglaublich toll, wie Mariette Navarro, was für Bilder die zeichnet. Man hat diese Frau vor Augen und man sieht, wie sie da oben ihre Runden dreht, wie der Sturm tobt. Und ich kann es verraten, es wird gleich am Anfang klar, sie wird nicht runterspringen. Es gibt eine Situation da in diesem Haus, in diesem Bürohaus, da hat jemand auch seine Position verloren, er wurde versetzt und er gehört schon nicht mehr dazu, weil es nicht mehr so, man kann nicht mehr so konform mit diesem Menschen gehen. Und das löst auch so viel in ihr aus, dass sie denkt, dass Claire darüber nachdenkt, wirklich, muss ich wirklich alles ertragen und alles hinnehmen, nur um da zu sein, wo ich bin? Ist es das wert? Und gleichzeitig erzählt Mariette Navarro, was die Kollegen eigentlich denken von Claire, wie sie auf sie gucken. Diese Frau, die immer so tough irgendwie alles ganz akkurat erledigt hat, auf die Verlass war. Und wo ist sie jetzt plötzlich? Ich werde euch nicht mehr verraten, denn dieses Buch hat nur 154 Seiten. Das müsst ihr einfach lesen. Das ist unglaublich gut gemacht, wie Mariette Navarro wirklich da so ein gesellschaftliches Problem auffächert. Und das kann bestimmt der ein oder andere auch nachvollziehen, dass man immer bereit ist, noch einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht gegen seine inneren Einstellungen oder Vorstellungen, wie etwas zu laufen hat, aber dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, nee, jetzt ist genug. Und dann gibt man einfach auf, was man hat. Dieser Prozess, den Claire durchmacht und was wir dann erleben, wie alles so gekommen ist, das fand ich großartig beschrieben. Auf 154 Seiten, knackig, sage ich euch, knackig. Guckt es euch an, lest mal rein, ob euch die Sprache gefällt. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. So, jetzt ist Nico dran, mit Erzählungen.
Genau, mit Erzählungen.
Japanisch. Mal was ganz anderes.
Genau, aber wir sind wieder in Japan, denn es sind japanische Erzählungen von Milena Michiko Flazar.
Und von der Autorin haben Janina und ich auch schon Bücher gelesen.
Haben wir?
Nicht? Aber ich habe was von ihr gelesen. Du hast was ganz anderes von ihr.
Du meinst die Watake.
Genau. Ja, genau. Nee, und ich habe von ihr schon was.
Oben Erde, unten Himmel. Himmel, das hast genau. Nur du gelesen, da bin ich nicht genau. Zugekommen.
Ach Mensch. Ja. Aber das hat mir super gut gefallen. Das waren aber keine Erzählungen, das war eine durchgehende Geschichte. Ja. Aber das hat mich auch schon sehr begeistert von ihrer Sprache. So. Aber Nico, jetzt du.
Sorry.
Entschuldige bitte. Nee, jetzt habe ich durcheinander gebracht.
Habe ich aber auch aufgeschrieben. Genau, weil die Cover sind nämlich auch alle sehr schön.
Das stimmt, ja.
Besonders habe ich immer alle nebeneinander gesehen. Und dann, das muss man eigentlich haben.
Ja, ganz genau. Haben sie sehr schön.
Genau, von Wagenbach. Genau. Ja,
Wagenbach Verlag.
Sehr wirklich schön sehr, gestaltet. Ja. Genau, das sind eben jetzt japanische Erzählungen. Und das Buch heißt erstmal Der Hase im Mond. Also das ist eine dieser Geschichten. Mhm. Immer so ein bisschen schwierig. Jetzt so eine Zusammenfassung von allen Geschichten.
Von Kurzgeschichten, ja, genau. Das ist immer schwierig.
Es kommen halt so ein paar Sachen vielen vor. Also teilweise geht es so um Einsamkeit, manchmal auch so um Obsessionen, aber es ist halt schwierig, weil das eben sehr, sehr unterschiedlich ist. Deswegen wollte ich einfach mal so ein paar von diesen Geschichten so ein bisschen anfangen. Ja, also mit der ersten, die heißt Die Füchsin. Mhm. Es geht um einen ja nur mäßig bekannten oder erfolgreichen Autoren. Und der trifft irgendwann eine Frau, die wirklich wunderschön ist und auch er ist so ein bisschen fragt sich auch, warum sie überhaupt was an ihm findet. Also kommt auch gleich zu ihm nach Hause, sie zieht da so ein bisschen ein, also er wird so ein bisschen überrumpelt von dieser Situation. Und Ja, diese Beziehung wird auch immer sehr, also immer extremer. Also irgendwie, die sind auch nur in dieser Wohnung zusammen. Also sie hat irgendwie Essen mitgebracht und sie will auch nicht raus aus dieser Wohnung. Man weiß auch nicht genau, wie viel Zeit jetzt vergeht. Also irgendwie ist das jetzt ein Tag, zwei Tage, drei Tage? Also, oder sind das jetzt Monate, die sie in dieser Wohnung verbringen, weil es so ein bisschen so eine Art wie so ein Fiebertraum wird. Also wo man dann eben auch so ein bisschen die, also ein bisschen das Gefühl hat, dass es so ein bisschen fantastisch ist, weil er hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie so wie so eine Füchsin sich benimmt. Also zum Beispiel auch so eine Situation, wo sie knurrt oder er glaubt zumindest, dass sie knurrt und er ist sich aber nicht ganz sicher, war das jetzt wirklich so?
Dass
und,
ich das angebildet oder nicht?
Und genau, es wird halt eben immer extremer und irgendwann springt sie aus dem Fenster. Also aber dann wacht er, also so ein bisschen, als ob er aufwacht aus einem Traum. Und er weiß dann, also sie ist sie ist nicht, liegt da nicht aus dem Boot, sondern sie ist halt einfach weg.
Sie ist
weg. Im Fenster gesprungen und weg ist sie. Und er weiß dann eben nicht genau, ist das jetzt wirklich passiert oder hat er sich das jetzt eingebildet oder was da denn jetzt genau passiert. Und er braucht dann auch so ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten, aber er schreibt dann eben einen Roman darüber. Und dieser Roman wird eben ganz erfolgreich, wirklich Bestseller in Japan und wird so ein richtiger Kultklassiker gleich. Also gibt es so eine richtige Fangemeinde, die dann irgendwie T-Shirts mit einer Füchsin drauf anhaben und es wird auch eine Fernsehsendung eingeladen und er fühlt sich da in diesen Fernsehsendungen auch so ein bisschen unwohl, weil er eigentlich nicht so diese Aufmerksamkeit mag und er ist dann immer ein bisschen ruhiger, aber das finden die Leute dann eben noch besser. Oh, der ist ja
geheimnisvoll.
Genau. Und irgendwann entsteht aber auch dieses Verlangen eben nach einer Fortsetzung. Was passiert denn jetzt? Ist sie herausgesprungen, diese Füchsin, und kommt sie wieder? Und, genau, und dann geht er eben aufs Land, um sich dann da aufzumachen, um den Nachfolger zu schreiben. Und ob er das hinkriegt oder was da jetzt genau dann passiert bei dem Nachfolger, das also verrate ich jetzt natürlich nicht. Das ist eben der erste Teil dieser Geschichte. Und was ich daran jetzt auch ganz interessant fand, weil bei Kurzgeschichten muss man ja im Grunde als Autor oder Autorin eben ganz viel in ganz kurzen Text packen. Und ich hatte irgendwie diese im Nachhinein bei dieser Geschichte so das Gefühl, diese Beziehung am Anfang war doch länger, als sie eigentlich geschrieben hat. Also ich dachte, das wären irgendwie 10 Seiten oder so. Und dann habe ich dann nochmal nachgelesen und das waren irgendwie 2-3 Seiten. Also irgendwie hatte ich so im Kopf dieses Gefühl, dass sie viel länger das geschrieben hat, obwohl das eben gar nicht so...
Du warst also quasi selber wie der Autor in der Geschichte und Frau Flasar war die Füchsin, die die Zeit verzerrt.
Genau, das war so ganz, ganz interessant, so, dann das so nachzulesen. So. Und genau, das war die erste Geschichte, dann habe ich noch andere, die ich... gerne erwähnen möchte. Genau, das ist Der Hase im Mond, also wie schon...
wie das Buch auch heißt.
Genau. Mhm. Da geht es im Grunde um eine Person, die einen berühmten Nachbarn hat. Also das ist ein berühmter Professor Saito. Der ist auch, unterrichtet auch Kalligrafie und ist auch sehr viel also in der Öffentlichkeit und wird auch in Fernsehsendungen, ähnlich wie der erste Autor, dann eingeladen und er ist so eine Institution. Also er ist auch sehr vegan und auch seinen Lebensstil bringt er so eben an die Öffentlichkeit und sehr... so ein weiser Mensch im Grunde, der sehr einflussreich ist. Und dieser Nachbar, aus dessen Perspektive die Geschichte eben geschrieben ist, hat auch mal bei ihm Kalligrafie gelernt. Und irgendwann rempelt er ihn aber nachts, also irgendwann mitten in der Nacht, irgendwie ist er draußen am Spazierengehen und rempelt ihn dieser Professor an und läuft an ihm vorbei und beachtet ihn gar nicht und ist sehr, sehr merkwürdig eigentlich. Und er verfolgt ihn dann so ein bisschen, also schleicht dann da hinterher und beobachtet ihn dann. Und dann macht dieser Professor etwas sehr, ja, sehr Abartiges. Ich verrate jetzt nicht, was er gemacht hat. Also sehr, was so komplett im Gegenteil zu dem ist, was er eigentlich jetzt so in der Öffentlichkeit so,
so präsentiert.
So ganz, merkwürdig. Und das lässt diesen Nachbar eben nicht mehr los. Also er weiß halt nicht, wieso hat er das gemacht, was hat er, also, und dann versucht er irgendwie immer nach dieser Nacht dann rauszufinden, was das damit auf sich hat und, und ist dann immer mehr von diesem Professor, ja, wird so eine Obsession, wo er dann immer mehr da sich da reinsteigert und im Grunde sein eigenes Leben so ein bisschen regelrecht vergisst, weil es eben nur noch darum geht, was da genau passiert.
Und ich muss es wissen.
Das ist eben auch so schön geschrieben, weil man eben als Leser auch in dieser Situation von den Nachbarn
genau,
ist.
Genau, du willst jetzt auch wissen, was ist da los?
Wieso hat er das gemacht? Was, genau, so... das ist eben auch so sehr schön geschrieben, also wo man eben so in diese Person damit da irgendwie reingezogen wird. Und dann habe ich noch eine andere Geschichte. Die ist, genau, da wollte ich einmal den Anfang vorlesen.
Oha. Du hast gesagt, du musst nichts vorlesen, wir haben das Licht schon ausgemacht. Jetzt siehst du gar nichts mehr.
Mehr den Mond dann so ein bisschen. Ja. Ikebana heißt die Geschichte. Was hättest du getan? Fragte mich Yoshi und sah mich dabei flehend an. Offenbar lag ihm an einer Absolution. Ich hätte dasselbe getan wie du, wollte er von mir hören. Aber der Krux war ja eben, dass er rein gar nichts getan hatte. Er war einfach weitergegangen und so fiel es mir schwer, ihm die gewünschte Antwort zu geben. Du hättest doch auch deine Beine in die Hand genommen. Yoshi ließ nicht locker. Also ich weiß nicht, erwiderte ich ausweichend. Irgendwas hätte ich, glaube ich, schon unternommen. Oh Mann, willst du damit sagen, ich habe so etwas wie Fahrerflucht begangen? Aber was hätte ich denn deiner Meinung nach machen sollen? Der Typ hatte einen abgehackten Arm im Einkaufsbeutel. Hörst du mich? Er trug einen abgehackten Arm bei sich. Und, ja, so fängt die Geschichte an. Und die fand ich auch richtig interessant, erschaffen so ungefähr. Also das, die zeigt eben diese ganz absurde Situation, wo eben eine Person einen anderen Menschen sieht, der eben in der Einkaufstasche oder in der Plastiktasche so einen abgehackten Arm hat. Und ist aber geschrieben jetzt aus der, in der Vergangenheit, also dann danach, wo er dann seinem Freund eben erzählt von dieser Situation. Und da wird man auch wieder als Leser oder eben als Leserin in diese eine Person reingezogen, des Freundes, der dann eben jetzt genau wissen will, was passiert.
Warum hat der einen abgehackten Arm in der Plastiktasche?
Bist du dir auch wirklich sicher, dass das jetzt auch ein echter Arm war? Und,
kein Fake-Arm oder das, ein Kuchenarm.
Genau, und dann ist man auch wieder so, auch so ein bisschen wieder obsessiv, irgendwie, was ist denn genau, wie war das jetzt und was hast du dann gesehen und wie sah der Typ aus? Und dann
aber so die bisschen, Geschichte heißt Ikebana, ja?
Mhm. Genau, also
okay.
Und das
alles klar.
Ja. Und genau, man wird dann auch so ein bisschen ungeduldig, so ähnlich wie der Freund, weil dann irgendwie doch die Antworten nicht so sind, wie man das eigentlich genau, und das ist wirklich so eine Geschichte, wo man dann eben, die so absurd ist, aber man wird hier so reingezogen und das ist im Grunde bei vielen dieser Geschichten. Und genau, deswegen muss ich auch nochmal warnen, dass diese Geschichten nicht vor dem Einschlafgehen zu lesen, weil die einen dann doch nach dem Lesen immer noch weiter beschäftigen. Also man ist dann am Überlegen, weil es dann häufig auch nicht so einen richtigen Abschluss gibt, so jetzt wird alles erklärt am Ende, sondern
man darf sich noch Gedanken machen.
Genau, man darf sich immer noch Gedanken machen und das ist so, ja, wirklich sehr...
dann kann man nicht schlafen.
Genau, dann kann man eben nicht schlafen. Ja. Man, war das jetzt mit dem mit der Arm?
War das jetzt gemeint? Was ist da jetzt wirklich
genau, passiert? Genau, das ist wirklich so... ja, richtig gut geschrieben. Also wirklich, ja, so wie Kurzgeschichten eben sein sollen. Also.
Ja, wunderbar.
Ja, das stimmt. Aber mir hat ihre Sprache auch schon in dem anderen oben Erde,
unten Erde, unten Himmel.
Ja. So, genau. Das hat mir auch schon so gut gefallen. Da war ich auch sehr begeistert, wie sie so ihre Figuren, dass man da so, ja, dass man das Gefühl hat, man kennt sie, man muss da mitgehen.
Ja,
ne? Ja, schön. Ja, cool. Ja. Jetzt habt ihr ganz verschiedene Buchtipps. Mhm. Vielleicht fasziniert euch irgendwas davon, begeistert euch irgendwas davon. Schaut sie euch auf jeden Fall mal an.
Ja,
man kann nie genug Bücher liegen haben.
Niemals. Der Lesestapel ist unendlich lang, aber es passt immer noch was oben drauf.
Ja, genau. Das ist schön gesagt, ja. Es passt immer noch was oben drauf, ja. Außerdem kann man ja einen zweiten Lesestapel anfangen.
Genau,
das ist gar kein Problem. Ja. Nein, also wir wünschen euch viel Vergnügen beim Schmökern, beim Reinlesen, beim Stöbern, wie auch immer. Stürmt eure Lieblingsbuchhandlung und lasst euch beraten und
inspirieren.
Ja, inspirieren, genau.
Genau.
Und dann hört ihr im
November
die Buchhändlerin von den Schweizer Fachinformationen wieder.
Genau.
Und im Dezember machen wir wieder einen gemeinsamen Podcast mit unseren, mal sehen, ob wir das hinkriegen, mit unseren Highlights oder den absoluten Lieblingsbuch des Jahres, Lieblingsbüchern.
Ja.
Und
sollen wir es schon verraten?
Ja.
Ja, komm, wir verraten es schon.
Wir verraten es schon.
Ja, also der Dezember-Podcast, den wir dann nochmal alle gemeinsam machen, wird erstmal der letzte Hörstoff-Podcast sein.
Ja.
Das hat jetzt gar keine schlimmen Gründe, sondern es ist einfach ein zeitliches Problem. Der Podcast wurde ja ursprünglich mal, war ja mal der Podcast der Hamburger Buchhandlung. Da waren wir ganz viele und dann hat man sich monatlich immer abgewechselt, sodass man vielleicht einmal im halben Jahr oder so, glaube ich, waren wir dran
ungefähr.
Nur einmal im Jahr.
Ja.
Und jetzt machen wir das halt nur noch zu zweit mit zwei Buchhandlungen und wir schaffen es im Moment leider einfach zeitlich nicht mehr so. Weshalb wir uns jetzt erstmal entschlossen haben, das erstmal auf Eis zu legen und vielleicht dann, wenn sich nochmal mehrere Buchhandlungen zusammenfinden, das vielleicht nochmal aufzunehmen als Projekt. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch irgendwann wundert, warum dann im Dezember es auf einmal heißt, oh, und das war ja der letzte Podcast, tschüss, auf Wiedersehen.
Ja, aber wir haben also sowohl die Schweizer Fachinformation als auch wir vom Büchereck Niendorf Nord, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, auf dem wir regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig und spontan, wie auch immer, Bücher vorstellen, Bücher empfehlen, die wir gelesen haben. Also wir vom Büchereck, wir sind auch auf TikTok, wir haben einen YouTube-Kanal.
Genau, auf dem YouTube-Kanal kommt sogar jede Woche ein Buchtipp. Also wir verschwinden jetzt nicht von der Bildfläche.
In der Versenkung.
Nur aus der Podcast-Sphäre sind wir erstmal so weit raus.
Ja.
Es hat uns immer Spaß gemacht, daran liegt es jetzt nicht, aber wir schaffen es leider zeitlich einfach im Moment nicht. Aber wir freuen uns, wenn ihr bei den letzten beiden Podcasts noch dabei seid, wenn ihr zuhört.
Genau.
Genau.
Und wenn wir euch dann mit vielen Buchtipps dann auch inspirieren konnten, vielleicht das eine oder andere dann auch von unseren Lieblingsbüchern zu euren Lieblingsbüchern geworden ist.
Genau. Und wir hoffen, wir sehen uns noch auf Social Media oder im wahren Leben vielleicht sogar.
Genau.
Wir sind auf jeden Fall nicht weg.
Nein.
Ja, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid und dann freuen wir uns jetzt auf die letzten beiden Podcasts mit euch.
Genau. Wir wünschen euch schöne Lesestunden und sagen dann erstmal tschüss für diesen Monat.
Genau. Und dann sehen wir uns im Dezember wieder oder hören.
Genau. Macht's gut.
Macht's gut.
Dann tschüss.